Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Reinhold begrüßen.
Bitte schön, Reinhold.
Danke, Adnan.
Groß ist unser Gott, Herr der Herrlichkeit. Ich darf was lesen, bevor wir starten, aus Philipper, dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper, Kapitel 1, ab Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herrlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Amen, Geschwister. Halleluja. Vater im Himmel, ich möchte beten, dass jedes Herz jetzt frei und unbelastet ist, dass wir alles ablegen können, was uns belastet, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Jesus, du bist der Friedefürst. Erfülle unsere Herzen, erfülle unsere Seele, dass wir Frieden finden jetzt und offen sind für das, was du uns geben möchtest in der Kraft deines Geistes. Amen. So, wir haben dieses Thema, diese Botschaft unter das Thema gestellt, was bewegt uns? Ich wollte bewusst nicht schreiben, was motiviert uns? Was ist der bestimmende und antreibende Hintergrund, der in uns was auslöst? Was bewegt dich und was bewegt mich? Ich möchte als erstes eine kurze Weissagung von 1968 sagen, dann über irdische Werte reden, schließlich über himmlische Werte und zum Schluss über die Entscheidung reden. Ich habe vorgestern eine E-Mail bekommen von unserem Missionswerk, wo ich mit in der Verantwortung bin. Und er sagt, schaut doch wieder mal auf unsere Webseite, Ein Herz für Nationen, EHFN, und besonders unter Aktuelles. Und da lese ich, dass ein Missionar vor 30 Jahren etwa in Norwegen war und da hat er eine 90-jährige alte Dame getroffen, die sehr angesehen war dort in dem Ort. Und sie hat damals eine Weissagung gegeben, die relativ umfangreich war. Und er hat das alles notiert, hat es dann nochmal reflektiert und hat es beiseite gelesen, weil das so unglaublich war, dass er gesagt hat, das kann nie und nimmer sein. Unter anderem, dass in Norwegen da Erdöl gefördert werden wird und was dann passieren wird in der Zeit und so weiter. Damals, 1968, hat kein Mensch eine Vorstellung gehabt, dass in Norwegen je Erdöl gefunden würde und an der Küste gefördert wird. Und einen ganz kurzen Extrakt habe ich aus dieser umfangreichen Weissagung herausgenommen und möchte ich uns heute als Einleitung darstellen. Folgende Weissagung gab eine 90-jährige Frau 1968 in Norwegen. Unter den Christen wird eine laue Haltung ohnegleichen entstehen. Ein Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für betroffen machende Verkündigung. Sie wollen nicht wie früher über Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium, Buße und Besserung hören. Das Interessante ist das, wenn du bei uns auf die Webseite gehst und liest dann nach Humanismus der Nettigkeiten, wo dieser katholische Bischof aus Passau im Grunde genommen genau das Gleiche beklagt, dass die Menschen heute nur noch es plätschern hören wollen am Sonntag in der Botschaft und ja nicht herausgefordert werden wollen. Humanismus der Nettigkeit, da haben wir auch ein Schlagwort, liest es mal nochmal neu. Es wird dich sehr, sehr inspirieren. Stattdessen kommt ein Ersatz, sagt diese Frau, 90-jährige Frau, 1968 in Norwegen. Stattdessen kommt ein Ersatz, das Wohlstandsevangelium. Alles wird sich darum drehen, Erfolg zu haben, etwas darzustellen. Ich habe heute gepostet auf Facebook, wenn es doch so ist, dass wir ohne irgendetwas in diese Welt gekommen sind, ohne irgendetwas, und dass wir diese Welt wieder verlassen werden, ohne irgendetwas mitzunehmen, warum dreht sich dann alles um Sein und Haben? Da stimmt doch was nicht. Wir sind doch verwirrt. Alles wird sich darum drehen, Erfolg zu haben, etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter gehen, Dinge, die Gott uns niemals auf diese Weise versprochen hat. Statt der Verkündigung, die wir durch Generationen hindurch gewohnt waren, zum Beispiel sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachzufolgen, danke liebe 90-jährige Frau, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Kirchen, Bethäuser und Kapellen erobern, dort wo Erweckung, Not und Bußversammlungen stattfinden sollten. Ist das die Situation für uns? Das ist die Situation für uns. Irdische Werte, wieso, sagt er, und das hat der Bernhard uns vorgelesen diese Woche aus dem Jakobusbrief, eine herrliche Passage, und ich hoffe, es ist dir genauso ins Herz gegangen wie mir. Jakobus, der eine sehr direkte Art gehabt hat, übrigens der Bruder, ein Bruder des Herrn, Jesus, ein leiblicher Bruder von unserem Herrn Jesus, dieser Jakobus ist es hier. Wieso gibt es denn bei euch so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass ihr euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Unserer alten Natur, unseren Sinnen und Trieben, unseren Leidenschaften? Kommt es nicht daher? Einer möchte größer sein als der andere, aber die Schrift sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Vollkommen konträr zu dieser Welt. Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Und wir haben uns schon diese asiatische Art angewohnt. Wir lachen den Menschen ins Gesicht. Und wenn sie umdrehen, stoßen wir ihnen das Messer in den Rücken. Mobbing ist ein Riesenthema am Arbeitsplatz. Psychopharmaka wird in einer Weise konsumiert. Die Menschen bleiben auf der Strecke dabei. Die Frage ist, ist die Wirtschaft für die Menschen da oder die Menschen für die Wirtschaft? Haben wir Werte in unserer Welt? Haben wir Werte in unseren Firmen? Haben wir Werte in unserer Wirtschaft? Weil ohne Werte ist das Leben wertlos. Alles wertlos. Haschen nach Wind, sagt die Schrift. Ihr wollt alles haben, werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr Gott nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Ihr Treulosen, ist denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Und da sagt jemand, wie könnt ihr sagen, der Teufel ist der Fürst dieser Welt? Ja klar, hier steht's doch. Hier ist die Konsequenz. Wer der Freund dieser Welt sein wird, der wird zum Feind Gottes. Weil der größte Feind Gottes ist Satan, ist Luzifer. Und er ist der Fürst dieser Welt, er ist sogar der Gott dieser Welt. Und wer dies nicht wahrhaben möchte, der geht in die Irre. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Geist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir erkauft sind für ihn durch das Blut seines Sohnes. Wenn wir uns die Programme vieler christlichen Gemeinden, das habe ich extra in Anführungsstrichlein gesetzt, ansehen, dann fragt man sich, wo man sich befindet. Wenn du in solche Gottesdienste kommst, dann fragst du dich, wo bin ich denn da? Ich habe gestern gegoogelt und habe eingegeben in Google, erkenne deine Bestimmung, und 99.200 Ergebnisse bekommen. Soll ich jetzt die alle vorlesen? Die 99.200. Erkenne deine Bestimmung oder lebe deinen Traum und all diese Dinge. Und wenn du heute manchen Botschaften zuhörst auf YouTube, dann hast du genau das. Dann denkst du, bin ich jetzt hier in einem New Age Seminar oder bei Scientology? Wo bin ich denn hier? Diese Welt bietet uns ihre Weisheit an, um glücklich zu werden. Aber, 1. Korinther 3,19, denn alle Weisheit dieser Welt ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. So steht es schon in der Heiligen Schrift, erfängt die Klugen mit ihrer eigenen List. Prediger 8, 16, 17, ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Doch ich musste einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen. Selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt, so sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Wir können nur staunen vor der Schöpfung. Verstehen werden wir es nie, wie das alles funktioniert. Da gibt es Dimensionen, die wir einfach nicht erkennen, die wir nur im Glauben akzeptieren können und staunend anbieten können. Geht es darum, dass wir für unsere Pläne durch den Heiligen Geist einen Overdrive haben und deswegen schneller, weiter und höher kommen? Geht es darum, nun zusätzlich zu unseren natürlich gegebenen Potenzialen Vorteile gegenüber den Nichtprivilegierten, den Nichtgläubigen, den Heiden, dass wir da Vorteile haben im Business, dass wir die schönere Frau bekommen, wenn wir auf Brautschau sind, den besseren Job, das höhere Einkommen, das größere Auto, die größere Wohnung? Haben wir Vorteile, weil wir ja jetzt den Heiligen Geist haben? Und dadurch Positionen erreichen, die wir sonst nie in unseren Lebenswelten erreicht hätten, ist das, was der Geist Gottes uns geben möchte. Das sind wichtige Fragen, die offenbar viele beschäftigen. Erst kürzlich habe ich in einer Predigt gehört, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, dass angeblich unsere Potenziale explodieren würden, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Gott geht es nicht darum, dass deine und meine Potenziale explodieren, wenn wir seinen Geist empfangen, sondern darum, dass sein Geist und nicht mehr unsere alte Natur unser Leben bestimmt. Gott möchte, dass wir das alte Natur mit Christus in den Tod geben und mit dem Auferstehungsleben, das er in uns hineingelegt hat, wo Christus der Erstgeborene ist, dass wir dieses Leben aus Gottes Kraft ausleben, dass wir in einem neuen Leben leben und Christus ähnlicher werden. Der Brief an die Römer, der auch herrlich ist, haben wir im letzten Monat, im März gelesen miteinander. Römer 8,5, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Und die eigene Natur ist ja sozialisiert in einem Umfeld dieser Welt, wo falsche Werte herrschen, weil der Teufel der Wertegeber ist, weil der Teufel derjenige ist, der alles beherrscht. Der Teufel ist der Herr dieser Welt. Nein, nicht wirklich. Doch, die Schrift sagt es uns. Wir sind Herausgerufene aus dieser Welt. Und unsere alte Natur ist immer auf das ausgerichtet, was diese Welt an Wertigkeiten versteht. Wir wollen, unsere alte Natur will immer das, natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes, besser als diejenigen, die Gott nicht kennen. Und das ist ein totaler Irrweg, ein vollkommener Irrweg. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Wir trachten nach dem, was droben ist. Wir werden es gleich noch sehen. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt der Tod. Das habe ich nicht geschrieben, auch der Adnan nicht, sondern das hat der Paulus geschrieben an seine Freunde in Rom. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Diese alte Natur, die ist verdorben, da gibt es nichts zu reparieren, die gibt es nur eines. Gott macht alles neu. Sie ist alles neu. 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht, dem Gebot Gottes, den Geboten Gottes und dem Wort Gottes und ist dazu auch gar nicht fähig. Er ist gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Du kannst 100.000 Persil-Pakete an die Romas in Serbien schicken. Wenn du im Fleisch wandelst, hat Gott keine Freude daran. Hat keine Freude daran. Viele Gläubigen wollen die Frucht des Geistes in ihrem Leben sehen, Galater 5, 22, weil sie schließlich den Heiligen Geist empfangen haben und wundern sich umso mehr, dass diese Frucht in ihrem Leben nicht sicht- und erlebbar ist, weil sie nicht wirklich ihren Sinn erneuern, weil sie nicht wirklich in einem neuen Leben wandeln, wo der Geist regiert und nicht mehr das Fleisch. Und warum bleibt diese Frucht bei denen aus? Weil sie fleischlich säen. Wer fleischlich sät, wird auch fleischlich und nicht geistlich ernten. Ist klar, wer Radieschen sät, wird keine Tomaten ernten. Das ist eine klare Geschichte. Ne? In Galater 5,16 sagt Paulus den Gläubigen, ihr habt den Geist empfangen, dann wandelt auch im Geist. Ihr habt doch den Geist empfangen, dann wandelt doch im Geist. Da fragt mancher Gläubiger, wandelt im Geist? Was bedeutet das? Das ist doch abstrakt. Ich verstehe es nicht. Was heißt es im Geist wandeln? Ich verstehe es nicht. Können Sie das nicht ein bisschen näher erläutern? Darauf antwortet Paulus in Galater 2,20, ich, mein altes Wesen, bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was möchte Christus? Wir sind für einen Preis erkauft, für einen Zweck erkauft. Gott hat uns erkauft. Er hat einen Zweck, er hat einen Plan für unser Leben. Und ich habe heute früh geschrieben, was sorgen wir uns? Gott hat uns kein problemfreies Leben versprochen, aber ein sorgenfreies, weil wir in allen Problemen auf ihn vertrauen dürfen. Sorgen hilft ja sowieso nichts. Noch nie im Leben hat das was geholfen. Gott hat uns kein problemfreies Leben versprochen, aber ein sorgenfreies. Und wenn jemand sagt, ja, soll ich jetzt in Geld switchen oder in Schweizer Franken oder wie soll ich meine Zukunft sichern? Hey, wenn du verstehst, dass dir alles anvertraut ist, dass du nur Verwalter bist und dass Gott alles gehört, wie cool und gelassen bist du mit Hab und Gut. Herr, es ist dein Haus, wo ich drin wohne. Ich bin ja ohne was gekommen. Ich habe ja nichts mitgebracht. Und ich werde auch nichts mitnehmen, weil der Leichenwagen hat keinen Anhänger. Keine Anhängkupplung dran und nichts. Es ist sowieso deins, Herr. Wie möchtest du, dass ich es einsetze? Und wenn der Herr mich davonjagen lässt von meinem Haus und ich mich irgendwo verstecken muss, vielleicht am Bach Kritt, und dann sagt er seinen Raben, die sollen mir Fleisch und Brot am Morgen und am Abend bringen. Halleluja! Ist Gott nicht in der Lage, mich zu versorgen? Habe ich den Glauben oder nicht? Sorge ich mich? Oder sage, Herr, du sorgst doch für mich. Ich habe nur einen Auftrag, im Geist zu wandeln. Hilf mir, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Zu hören, zu sehen. Er sagt, ihr habt Ohren und erkennt nicht. Ihr habt Ohren und hört nicht. Ihr habt Augen und erkennt nicht. Herr, gib mir Augen zu sehen, gib mir Ohren zu hören. Und wenn jemand das auch nicht versteht, dann will er nicht. Wir haben zwei Herausforderungen mit Mitarbeitern und Kollegen. Nicht wollen und nicht können. Nicht wollen ist nicht schlimm. Nicht können ist ganz schlimm. Nicht wollen ist ganz schlimm. Nicht können ist nicht schlimm. Danke, dass ihr aufmerksam seid. Nicht können ist nicht schlimm, aber nicht wollen ist ganz schlimm. So, und jetzt darf ich, Adnan hat durch den Heiligen Geist gestern so eine schöne, komprimierte Tabelle gemacht. Und möchte jetzt den Adnan bitten, dass er uns die vorstellt, aber das kann ich sicher nicht so gut wie er.
Ja, mit Mikro und Brille und kleine Schrift wird schwierig. Bevor ich die Tabelle präsentiere, ganz kurz möchte ich ein paar Verse aus Offenbarung 3 die Verse 15 und 16. Das sind die 7-Cent-Schreiben und das ist das letzte Schreiben an die 7. Gemeinde. Jesus sagt: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Klingt hart. Aber wir haben gestern oder vorgestern in unserer Bibellese-Chat-Gruppe oder App von Gunti eine ermutigende Aussage gehört oder gelesen. Das Leben mit Jesus oder die volle Kost ist eigentlich, schmeckt wie honigsüß. Oder es schmeckt honigsüß. Und dann habe ich gleich geliked und gesagt, wenn wir die Täter des Wortes sind, dann ist die volle Wahrheit wirklich honigsüß. Und das sagt auch Jesus hier, ein paar Verse weiter, wo er sagt, hoffentlich wärst du kalt oder warm, aber weil du lauwarm bist, werde ich dich ausspucken. In Vers 21 lesen wir, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, das ist honigsüß hier und jetzt, auch wenn wir da und dort leiden, aber es ist honigsüß und was uns erwartet, ist sowieso unbeschreiblich. Danke, Reinhold, für die steile Vorlage. Wenn einer immer noch nicht verstehen will, dann will er eben nicht verstehen. Aber wir wollen verständlich sein, wir wollen nicht unverständlich sein. So blöd sind wir nicht und wollen wir auch nicht sein. Und deshalb habe ich auch für mich persönlich, aber auch für uns alle, so eine kleine Zusammenstellung gemacht. Was heißt es eigentlich, lebt im Geist? Wir haben den Römerbrief gemeinsam letzten Monat gelesen und da haben wir alle den Vers 12,2 noch im Hinterkopf, wo Paulus schreibt, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Habe ich geschrieben, fange an, gemäß deiner neuen Identität und nicht deiner alten Identität zu leben. Und zu dem Wort Sinn. Wir kennen die 5 Sinne. Da haben wir überlegt, was meint eigentlich Paulus mit dem Wort Sinn? Die 5 Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Aber das Wort, was Paulus hier verwendet mit dem Sinn, Erneuerung eures Sinnes, das ist ein griechisches Wort, heißt nous, ist ein Begriff, der die ganze mentale Welt umfasst. Es betrifft nicht sehen oder hören, sondern erfasst die gesamte mentale Welt, also Verstand, Gedanken, Absichten, Meinungen, Vorstellungen über das Urteil, Vermögen bis hin zum Gemüt. Erneuerung eures Sinnes heißt Erneuerung eures Denkens. Wir dürfen das nicht verwechseln mit dem Wort der Sinn oder die 5 Sinne. Obwohl das auch sehr wichtig ist, was wir auch immer wieder hören und lesen. Sie haben Augen und sehen nichts, sie haben Ohren und hören nichts. Aber In dem Zusammenhang ist das Wort Nous viel, viel tiefer. Ich habe einfach für uns zusammengestellt, was ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und Ungläubigen, wenn er im Geist wandeln soll. Rein praktisch. Gunti sagt immer wieder, wie schaut's aus praktisch im Geist zu wandeln. Das muss man doch ein bisschen plastisch darstellen. Ich hoffe, dass ein bisschen plastisch sein sollte oder könnte. Die zentrale Botschaft des Neuen Testaments für die Welt, also an den Ungläubigen, ist, mehr haben wir nicht in der Bibel. Wir können in der Tat aufschlagen von gerade das Neue Testament. Vom ersten Vers bis zum letzten Vers haben wir die zentrale Botschaft an den Ungläubigen, du brauchst Jesus, lass dich retten, werde von Neuem geboren. Okay, der eine oder der andere, das sind wenige, die sich retten lassen und akzeptieren, dass Jesus Christus ihr Herr und Heiland ist. Was ist dann die zentrale Botschaft im ganzen Neuen Testament? Auch nur eine. Erneuere deinen Sinn. Es gibt nichts anderes. Egal wie wir es lesen. Ja, warum schreibt Paulus und Jakobus und Petrus und Johannes und alles so, schreiben so viel, wenn das ein einziger Satz ist? Ja, weil die Menschen das eben nicht verstehen. Die kommen immer wieder mit einer neuen Geschichte, die Hauptsache nicht gemäß Gottes Willen. Die wollen ihren Sinn nicht erneuern. Welche Gemeinschaft hat die Welt, welche Gemeinschaft hat die Gemeinde? Gemeinschaft der Ungläubigen, Gemeinschaft der Gläubigen. Oft haben wir Parteiungen in unseren Gedanken. Wir greifen hier und dort Partei. Und deshalb ist es auch ein Werk des Fleisches. Warum? Wenn einer ungläubig ist, den sollst du nur lieben. Aber da kannst du nicht sagen, der macht das richtig oder macht das falsch. Die sind alle verloren. Ob einer grün verloren geht oder gelb verloren geht oder schwarz verloren geht, verloren ist verloren. Du sollst sie alle lieben oder kannst du niemandem recht geben. Die sind alle verloren und auf dem falschen Weg. Haupt. Wir müssen begreifen, wenn wir sagen, wir sind neu geboren, wer ist unser Haupt? Wir wissen, das Haupt der Welt ist der Satan. Der eine oder andere sagt, nein, das klingt nicht so gut. Ja, mag sein. Andersrum. Absolut richtig. Es klingt nicht gut, aber das ist die Wahrheit. So steht in der Bibel. Der Gott dieser Welt ist der Satan. Das ist der Teufel. Das kann man nicht sagen. Ja, warum nicht? Entweder stimmt die Bibel oder stimmt es nicht. Also, der Gott dieser Welt ist Satan. Aber wer ist unser Haupt? Wer ist unser Herr? Jesus. Wem unterordnen wir uns? Jesus. Nicht wie die Welt. Maßstab fürs Handeln. Die Maßstäbe in der Welt ist immer der Zeitgeist. Die Sitten heute waren vielleicht vor 100 Jahren völlig verpönt, völlig unsittlich und sieht vielleicht in 100 Jahren wieder andersrum. Viele Moralmaßstäbe verändern sich laufend. Was ist der Maßstab für unser Handeln als Gemeinde? Das Wort Gottes. Ändert sich nie. Das müssen wir auch immer wieder erkennen und dran denken, wenn wir heute in, aber nicht von dieser Welt sind, in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Wir können nicht andauernd dem Zeitgeist hinterherlaufen. Ja, weil das in ist, weil das schön angesehen wird, weil die Leute das mögen. Das ist ja völlig uninteressant. Wir sind hier Botschafter und wir haben den Willen unserer Herren hier zu erfüllen. Und wer das akzeptiert, ist schön. Und wer das annimmt für sich, ist natürlich viel schöner. Aber wir können uns nicht verbiegen, weil der Zeitgeist jetzt anders ist. Position. Jeder Mensch hat eine Position. In der Welt bedeutet übereinander herrschen, egal wie wo. Jeder will über andere herrschen. Im Leib Christi einander dienen. Deshalb lesen wir auch in den Briefen, ja, warum schreibt Paulus, warum schreibt Jakobus Streitigkeiten? Weil sie sogar im Leib Christi übereinander herrschen wollen. Jeder ist der Bessere, der Schönere, der Klügere, der Kräftigere und so weiter. Und deshalb, der Gesalbtere. Und deshalb will der eine über den anderen herrschen. Einander dienen. Materielle Güter. In der Welt heißt es, mein Eigentum. Meins, meins, meins. Deshalb stellt sich die Frage von Reinhold, ja, warum will man immer mehr? Weil man sagt, meins ist. Im Leib Christi heißt, ich bin nur Verwalter. Und der Verwalter ist immer großzügig. Das ist nicht seins. Das ist, der Mensch ist so geschaffen. Was nicht seins ist, gibt man gern weiter. Da kriegt man sogar ein Dankeschön. Das meins ist, muss ich beieinander halten. Identität und Angehörigkeit. Zu welcher Familie, welche Staatsbürgerschaft haben wir? Welche Identität haben wir? Wir müssen immer wieder dran denken. Wir sind keine irdischen Bürger. Wir sind himmlische Bürger. Die Welt würde lachen, wenn sie es hören. Mei, da lacht's halt. Aber wir sind keine irdischen Bürger. Wir sind himmlische Bürger. Wir können uns nicht verbiegen und nur weil die Welt lacht, dann lügen wir und belügen wir uns selbst und heucheln wir. Deshalb sagt auch Paulus und die anderen Apostel, ihr Heuchler, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Die schreiben an die Gemeinden, Jesus schreibt an die Gelehrten oder redet mit den Gelehrten und sagt immer wieder, ihr Heuchler. Warum? Ja, die wollen nicht von der Welt ausgelacht werden unter Umständen. Ja, wenn der amerikanische Botschafter ausgelacht wird von einem deutschen Mini- oder mittlerer Politiker oder großer Politiker, dann sagt er, ja, mei, das interessiert mich gar nicht. Ich erfülle meinen Auftrag. Die Hauptsache ist, mein Chef sagt mir, du bist ein guter Kerl, hast deinen Job richtig gemacht. Lebensweise. Die Welt lebt im Schauen. Wir leben im Glauben. Mein Neffe kommt aus Neapel, erzählt mir, was dort ist und wie die Stadt ausschaut und so weiter. Ich war noch nicht in Neapel. Wenn ich ihm glaube, dann kann ich vieles mitnehmen. Dann bin ich schon fast wie in Neapel gewesen. Wenn ich ihm nicht glaube, kann ich nichts mitnehmen. Sag, du erzählst eh nur Märchen. Glaube ich nicht. Da kann ich auch nichts gewinnen. Ich will selber sehen. Die Welt will immer selbst sehen. Deshalb können sie auch von Gott nichts empfangen. Die Gemeinde lebt im Glauben. Zukunft im Jenseits. In der Welt herrscht Hoffnungslosigkeit. Deshalb haben die Menschen immer mehr Angst, wenn sie Richtung den Zeitpunkt Tod sich nähern. Hoffnungslosigkeit. Was passiert, wissen sie nicht. Paulus freut sich. Hoffnung auf die Herrlichkeit, freut sich, dass er dem Herrn begegnen wird. Ein Riesenunterschied. Und betet andauernd für die Gemeinden, dass sie diese Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit nicht verlieren. Und das ist auch für uns wichtig, immer wieder diese Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Wir haben gerade gelesen, Jesus hat gelitten, aber der hat den Kampf überstanden. Und jetzt herrscht er, sitzt auf dem Thron mit seinem Vater und wird später auch auf der Erde herrschen. Und er sagt, wenn ihr überwindet, werdet ihr genauso den gleichen Weg gehen. Und zuletzt, glaube ich, die letzte Zeile, der Sinn des Lebens. Die meisten Menschen, und das ist die Welt, die suchen immer nach dem Sinn des Lebens. Die kommen auf die Welt, gehen in die Schule, lernen einen Beruf, studieren, fangen an zu arbeiten, werden krank, gehen zum Arzt, werden gesund, halb gesund, dreiviertel krank und irgendwann werden sie langsam alt und fragen immer wieder, was soll der Schmarrn eigentlich, warum ist das Ganze überhaupt? Da tut's weh und da zwickt's und da machen sie mir Sorgen wegen Haus, wegen Wohnung, wegen Geld. Das ist alles Nonsens. Also der Sinn des Lebens ist nicht gefunden in der Welt. Und die Gemeinde muss immer wissen, wofür wir sind. Wir haben oft über die Bestimmung geredet. Was ist, warum sind wir da? Ja, damit wir in den Himmel gehen. Ja, aber nicht, das ist nicht der Sinn und Zweck. Wenn das der Sinn und Zweck des Lebens wäre, dann wird man gleich in den Himmel gehen. Aber wir müssen unsere Seele, unsere Sinne erneuern und Jesus immer ähnlicher werden. Sonst sind wir nicht in der Lage, auf dem Thron zu sitzen. Ein halb oder drei verrückter Mensch, dreiviertel verrückter Mensch kann doch nicht auf dem Thron sitzen und herrschen. Der muss eine Mindestqualifikation erlangen. Danke.
Da haben wir noch einen Punkt. Himmlische Werte. Das waren alles irdische Werte. Schauen wir uns himmlische Werte an. Ich gebe ein bisschen Gas. Unter der Überschrift „Das Leiden und das Leben des Gläubigen in dem Licht einer völligen Erlösung" lesen wir im ersten Brief des Apostel Petrus Folgendes. 1. Petrus 1,3: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten." Wir wissen, weil Christus auferstanden ist, sind wir mit ihm auferstanden und haben eine lebendige Hoffnung auf unser himmlisches Erbe. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Nicht irgendwo in Bunkern, wo Gold gebunkert ist, sondern unser Erbteil ist im Himmel. Und das ist wichtig, dass wir das wirklich verstehen und realisieren. Wir gehen einem herrlichen Erbe entgegen. Aber das haben wir heute noch nicht. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Aus Gottes Kraft werden wir durch Glauben bewahrt. Wir können uns selber nicht bewahren. Es geht nur durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist in uns, indem der Glaube diese Kraft entwickelt zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird das alles offenbart, wer wir sind in Christus. Vorher haben wir die Herausforderung, unseren Charakter, unser Wesen zu ändern, in sein Ebenbild. Darin jubelt ihr, und ich hoffe, du jubelst, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid. Kannst du jubeln, wenn du in Betrübnis bist? Dein Fleisch sagt, du spinnst wohl. Aber dein Geist sagt, juble. Also hör auf deinen Geist, juble. Halleluja. Danke, Herr, dass du diesen Menschen jetzt mir in den Weg stellst, dass ich da dran mich stärken kann im Geist, dass ich für ihn beten kann, dass du mir hilfst. Und ich bete jetzt für diesen Menschen, diese arme Seele, die der Teufel gerade benutzt, um mich zu betrüben. Halleluja, danke, dass dieser Mensch in mein Leben gekommen ist. Für den bete ich jetzt. Und Herr, wenn du möchtest, dann werde er gerettet und aus der Hand des Teufels gerissen. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Investier nicht in Gold, investier in Glaube. Wie geht es? Durch Gemeinschaft mit Gott und durch sein Wort und durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und den Geschwistern. Investier nicht in Gold, investier in Glaube, weil der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre. In der Offenbarung Jesu Christi verstehen wir, was die Werte für uns Himmelsbürger sind. Der Glaube, die Herrlichkeit Christi, das Erbe im Himmel. Wann endlich werden wir es verstehen und glauben? Wann endlich werden wir aufhören, dass Gott uns über andere hier in unseren Welten, Lebenswelten erhebt, weil wir doch den Heiligen Geist haben? Sehen wir das, dass unser Erbteil in den Himmeln aufbewahrt ist? Dass wir in mancherlei Versuchungen betrübt werden? Dass sich unser Glaube bewähren muss? Sehen wir das? Nehmen wir das wirklich an für uns oder lehnen wir es ab? Nein, Gott, ich möchte, dass der Himmel voller Geigen hängt. Wozu bin ich Christ? Hört sich das nicht ganz anders an, als uns viele christliche Animateure glauben machen wollen? Aber wer will das hören? Wer will die Wahrheit wirklich hören? Und ich sage es oft zum Erdmann, ich bin immer wieder erschüttert, wie eng das Tor wirklich ist und wie schmal der Weg wirklich ist für diejenigen, die wahren Gläubigen. Es ist wirklich frappierend, es ist erschütternd. Ich habe einen Post bekommen auf unserer neuen Webseite bezüglich unserer Ermutigungen, Wort der Woche, und eine liebe Schwester aus dem hessischen Raum, die in einer der größten Gemeinden ist in Deutschland, die sagt, ja, sie findet das so erfrischend. Und dann, wenn sie darüber spricht, dann sagen die Menschen, ja, man kann das nicht so direkt sagen. Man muss das ein bisschen abschwächen, man muss das ein bisschen anders sagen. Und dann entwickeln sich sehr gute Gespräche. Lies das mal nach, ich kann es gar nicht so wiederbringen. Wer will die Wahrheit wirklich hören? Eng ist das Tor und schmal der Weg und wenige sind es, die ihn finden, sagt unser Herr Jesus. Erinnern wir uns dran, wer der Welt Freund sein will, der ist der Feind Gottes. Wenn du Maßnahmen, Marketing, christliche Marketingmaßnahmen entwickelst, um den Tempel voll zu haben, pass genau auf, dass du nicht der Welt Freund wirst, weil dann bist du der Feind Gottes. Wer das predigt und lebt, was wir oben von Petrus gelesen haben, der findet wenig Interesse. Die sagen, hau doch ab mit dem, was du da verkündigst. Weil die meisten entweder von Gottes Wort nichts vernehmen oder weil sie nicht im Geist wandeln wollen. Deshalb ist das Tor eng und der Weg schmal, der zum wahren Leben führt. Matthäus 7, 14. Wenige sind, die ihn finden. Jesus sagt es. Und weiter, Matthäus 7, 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Ja, ihr tut immer ihre Lehre anprangern. Ja, ich kann es ja nicht ändern. Jesus sagt, wenige sind, die den Weg finden, und hütet euch vor den falschen Propheten. Sofort im nächsten Satz. Es kommt immer wieder. Hütet euch vor den falschen Propheten. Die honigsüße Dinge, die in den Ohren kitzeln, verkündigen. Das, was wir gerne hören, was unser Fleisch so gerne hört. Der Herr möchte, dass du gesegnet bist, dass deine Potenziale explodieren und dass du Vorteile hast gegenüber denen, die den Geist Gottes nicht haben. Was hat nun das Leiden, von dem Petrus spricht, für einen Sinn? Was hat Gott damit für eine Absicht? Wir sind doch seine Kinder, will er uns denn nicht segnen? Doch, aber so wie er will und nicht wie wir es wollen, als natürliche und weltorientierte Menschen. Den Segen des Leidens, von dem Petrus spricht, wollen wir hier kurz darstellen. Lasst uns diesen Segen im folgenden Licht sehen. Die Frucht des Geistes, hier und heute. Christusähnlichkeit, sanftmütig und von Herzen demütig. Ein Leben, das vollkommen abhängig ist vom himmlischen Vater und alles in seine Hände legt und ihm vertraut und sich nicht mehr sorgt, auch in Herausforderungen. Danke Gott, dass ich in deinen barmherzigen Armen geborgen und geführt bin durch deinen Geist. Halleluja. Segen der Erlösung. Wir sind erlöst. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können, aber wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind erlöst von der Macht der Sünde. Segen der Herrlichkeit bei der Erscheinung Jesu Christi. Die Schrift sagt, wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Stell dir das einmal vor. Drum, liebe Geschwister, nimm das Leiden als Chance an. Erkenne Gott. Werde Jesus ähnlich. Das ist ein Segen, der von Gott kommt. Segen der Charakterbildung durch Leiden. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Verstehen wir, es gibt ohne Leiden keine Herrlichkeit. Nimm das Leiden an, murre nicht, schimpf nicht, sei nicht sauer mit Gott. Danke ihm und sag Gott, bestimmt wird es irgendwas nutzen. Bestimmt wird es für irgendwas gut sein. Im Nachhinein kann ich das nur sagen. Wenn ich mein Leben betrachte, es war immer für etwas gut. Segen der vollkommenen Ähnlichkeit mit Christus in und für die Ewigkeit. Gott hat uns kein problemfreies Leben versprochen, aber ein sorgenfreies. Ein Leben voller Freude, auch im Leiden. Halleluja. Geschwister, lasst uns das wirklich festhalten. Und jetzt kommt die Entscheidung zum Schluss. Dazu folgende Zusammenfassung. 1. Petrus 1, 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Wir haben gerade von Adnan gehört. Diese Welt lebt im Schauen, wir leben im Glauben. Den ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Die Rettung der Seelen meint, unser altes, verdorbenes Wesen, unser alter, kaputter Charakter wird erneuert zu dem Charakter Jesu Christi. Wir haben zwei charismatische Überführer, Luzifer und Jesus. Beide sind charismatisch. Der Luzifer hat den verdorbensten Charakter im ganzen Universum und Jesus den herrlichsten. An wen ahmen wir noch? Die Rettung eurer Seelen, die Rettung meiner Seele ist, dass ich Christus ähnlich bin und nicht mehr Luzifer. Und weiter, Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Unsere Herrlichkeit ist, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir sein, wie er ist. Wir werden mit ihm regieren. Dort ist unsere Herrlichkeit. Und im Alltag haben wir den Sieg über die Sünde, haben wir den Sieg über den Teufel, haben wir den Sieg über die Menschen, die uns in den Weg stellen, um uns zu zerstören. Hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir können nicht heilig sein. Wir sind Sünder. Wir sind gerettete Sünder. Wir sind nicht heilig. Aber der Geist, den Gott in uns wohnen lässt, der ist heilig. Und dieser neue Mensch, der ist heilig. Und mit Christus sind wir heilig. Wir sind Heilige. Aber nicht aus uns, sondern aus ihm. Aus ihm. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind jetzt Heilige. Also, liebe Geschwister, wozu hat Gott uns bestimmt? Ja, berufen. Wozu bist du berufen? Finde deine Berufung. Lebe deinen Traum. Erkenne deine Bestimmung. Jetzt geht es ans Eingemachte. 2. Thessalonicher 2,14. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Sehen wir das? Unsere Berufung ist, zu sein wie Christus. Er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Das ist unsere Berufung. Uns umgestalten zu lassen in das Wesen, in den Charakter, in den Ausdruck, in das Ebenbild Jesu Christi. Und weiter, Jakobus 4,6, aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Ihr immer mit eurem Teufel, bei euch im Gottesdienst, immer mit eurem Teufel. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und lasst Gott allein in euren Herzen wohnen, ihr Unentschiedenen. Merken wir, wie der Heilige Geist den Kreis schließt? Von dem, was der Adnan bei der Begrüßung gelesen hat, vom Elia, was hängt dir auf beide Seiten? Und jetzt, ihr Unentschiedenen, ihr Lauwarmen, ich werde euch ausspucken müssen, wenn ihr euch nicht entscheidet, entscheide dich. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist, erschreckt und trauert darüber, dann werdet ihr nicht mehr lachen, sondern weinen und aus eurer Freude wird Traurigkeit. Ich konnte hier nicht aufhören. Ich habe noch eine Folie gemacht, damit wir nicht so mit der Traurigkeit in den Sonntag gehen. Ich habe noch eine Folie gemacht. Beugt euch vor dem Herrn, erst dann wird Gott euch aufrichten. Wir sind von Gott auserwählt. Und das ist zum Schluss. 1. Petrus 1,13. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen. Ist das herrlich? Lasst euch doch nichts vormachen. Von christlichen Animateuren. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern, richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Das ist unser großes Ziel. Darauf hin arbeiten wir. Herr, hilf uns durch deinen Geist, dir ähnlich zu werden, dass wenn du kommst, wir uns nicht schämen müssen, sondern dass wir von dir hören, recht so, du guter und treuer Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude. Herr, das wollen wir hören von dir. Weil ihr Kinder Gottes seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemand. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, aus einem sinnlosen Leben. Ja, ich habe da so ein kleines Büchlein, das ist da hinten, das kann man leicht da reinstecken und austeilen. Suche nach Sinn, heißt es. Nimm's mit, gib's deinem Kollegen, deinem Nachbarn. Suche nach Sinn aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihm gehorcht. Darum seid ihr fähig geworden, einander aufrichtig zu lieben. So handelt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Amen. Amen. Halleluja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.